Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ihr Lieben, danke für das Freudenallegro. Das muss jetzt erstmal am Anfang stehen. Vielen, vielen Dank dafür. Wer jetzt noch keine Freude spürt, da weiß ich auch nicht. Danke. Die Gefühle sind die wahren Einwohner der menschlichen Lebensgeschichten. Gefühle finden sich in allem, was uns angeht, was uns unbedingt angeht. Alexander Kluge hat uns das hinterlassen. Folgen wir dieser Spur. Das frühe Aufstehen. Das frühe Aufstehen fällt ihr nicht ganz so leicht, von wegen Woke. Wenn der Frühdienst um 6 Uhr auf Station beginnt, dann muss die Praktikantin, noch bevor die Vögel zu singen beginnen, den Wecker klingeln lassen. Aber der Wecker klingelt nicht, er spielt eine Melodie. Genau genommen singt auch noch ein Chor. Und zwar so, dass das ganze Haus was davon hat. Sie braucht das, sagt sie. Sie braucht diese gute Laune Musik auf dem Weg zu den Kranken auf der Thoraxstation. Da ist so viel Hilflosigkeit, so viel Stress, so viel Einsamkeit, auch der alten, krank gewordenen Menschen. Und der Wecker setzt ein. Takt, Töne, Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wenn ich die Frühaufsteherin mit dem Lied auf den Lippen ins Bad hechten höre, dann ist das nicht gleich ein Freudensprung, aber ich denke hin und wieder an jenen jungen Mann, der vor ein paar hundert Jahren zum Aussteiger wurde. Er hatte sich das Dichten und Schreiben nicht verbieten lassen und floh aus der Kneifzange seines Fürsten, der auch sein Förderer gewesen war. Die Räuber hatte er in seinem Heimatland auf die Theaterbühne gebracht und wollte das lieber tun, als braver Militär Dienst zu tun. Aus der Verweigerung wurde Flucht per Kutsche durch die Nacht. Vielleicht war es so. Sein Ungehorsam und seine Ode an die Freundschaft, die Hymne auf das, wie es damals hieß, brüderliche Leben, die Freude, ja. Es gibt natürlich noch jede Menge anderer unverbürgter Stories, die wissen wollen, wie diese Ode entstanden sein könnte. Etwa die, dass Friedrich Schiller eines Morgens einen völlig verzweifelten Theologiestudenten an einem Fluss getroffen haben soll. Ich hoffe, wir haben heute keinen hier. Also Theologiestudenten schon, aber keinen verzweifelten Theologiestudenten. Jedenfalls soll Schiller ihn an einem Fluss getroffen haben. Und der Student war fast drauf und dran, in diesen zu gehen. Und Schiller soll gesagt haben, gib dir noch 8 Tage, versuch es nochmal. Die erfundene Geschichte, aber Sie wissen ja, in der Fiktion ist am meisten Raum für Wahrheit. Die erfundene Geschichte ging natürlich gut aus und Schiller soll sich so darüber gefreut haben, dass er die Ode verfasst hat. Soweit, unbelegtes Hörensagen. In der ersten Fassung eine Art Trinkgedicht, wovon Schiller, und das ist jetzt historisch doch nachweisbar, später nicht mehr so angetan gewesen sein soll. Er war halt jung und er brauchte das Geld der Publikation. Eine Hymne, nicht nur für die Runde privat, sondern eine besungene Freude aller Völker, Eine Freude auf die Menschheit, den Zusammenhalt, die Würde und die Freiheit. Was für ein fernes Ideal. Das hielt die Kraft der Worte nicht auf, über sich hinauszuwachsen, damals, und den Horizont einer anderen Zeit aufzureißen. Eine Kraft, die seitdem durch die Jahrhunderte hallt. Manchmal schrecklich schrill, inmitten millionenfachen Leids und schwerster Schuld und Menschheitsverbrechen. Manchmal hingegen hoffnungsvoll angesichts etwa eines Europas, das sich wenige Jahre nach einem entsetzlichen Krieg zumindest in Teilen die Gemeinschaft gegenseitig in die Hand versprochen hatte. Wie kostbar und wie bitter, wenn diese Freude der Verbundenheit über Ländergrenzen hinweg fehlt. Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Die tanzenden Worte vor Freude pur auf eine Zeit der Gleichwürdigkeit, der Freundschaft, der Fairness, der Freiheit. Und während die Götter noch aus dem Wecker funken, trete dann auch ich, nicht feuertrunken, aber schon ein klein wenig wacher, in den neuen Tag hinein. Auch wenn Freude und Schwermut und Sorge und Heiterkeit manchmal ganz eng aneinander kleben. Ich bin nicht allein damit, ich weiß. Etwa ein Jahrhundert vor Friedrich Schiller, da war es, als sein Mann einen Pariser Arzt aufsuchte und dort erzählte, wie dunkel ihn oftmals seine Schwermut befällt und wie er nur noch Tunnel um sich sieht und wie kraftlos seine Gedanken sind. Und der Arzt sagt ihm, sie brauchen etwas Heiteres. Hören Sie auf, sich so in die Tiefe ziehen zu lassen. Machen Sie sich frei davon, lenken Sie sich ab. Gehen Sie mal ins Theater. Ich kann Ihnen sagen, Komödien tun gut. Da läuft was Neues von Molière. Das wird auch Ihnen gut tun. Darauf der Patient, werter Doktor, ich bin Molière. In jeder noch so heiteren Szene ein bitterer Kern. In noch so tiefer Bitterkeit auch Spurenelemente von Heiterkeit. Aber es geht mit der Freude, die uns heute so richtig und unbedingt angehen möchte, nicht um Theaterberatung. Selbst wo mir immer wieder versprochen wird, dass Heiterkeit auch tröstlich sein kann. Ich weiß, je ernster und schwerer die Tage, desto verheißungsvoller die Heiterkeit, in deren Kern man diese tiefe, tiefe Freude liegend finden könnte. Und der wollen wir ja auf die Spur kommen. Allerdings die Freude erklären zu wollen, das ist wie Freunde einladen, gemeinsam einen Abend mit Otto Lengi-Rezepten zu essen und dann am Tisch nur die Rezepte vorzulesen mit Gramm und Schritten und Zutaten. Es bleibt trocken und am Ende freudlos. Es geht an der eigentlichen Sache vorbei. Und doppelt schwierig wird's, wenn wir von der Freude sprechen und sie so derart abwesend ist, ihre Abwesenheit so unübersehbar und wenn der Leichtigkeit die Luft auszugehen droht, Vermisstenanzeigen aufgegeben werden, wanted, joy. Was die Freude hindert, durch uns hindurch zu fluten, durch unsere Zeit hindurch zu fluten, ich glaube, darüber könnten wir bis Semesterende uns gegenseitig erzählen. Und wir würden nicht fertig werden mit dem Aufzählen all der Freudenkiller. Und wer schon einmal ernsthaft erfahren hat, dass sich Freude nicht durch das einstellt, was uns, was mir geschieht, sondern da sich einstellt, wie wir darauf Resonanz geben, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren. Der oder die hätte einen guten Punkt, um an dieser Stelle genau mit Paulus ins Gespräch zu kommen. Es heißt, dass gerade die Haftbriefe des Paulus die freudigsten seien. Für ihn sind die Zeiten nicht zum Freuen. Sie sind ein einziger Freudenkiller. Aber Paulus hält dagegen und er lässt die Freude ein. Er lässt sie aufgehen in einer irgendwie auch angespannten Gemeinde und er lässt sie durch diese Gemeinde fluten. Dort in der Gemeinde hatten Streit und Konflikt nicht nur die Freude in Ketten gelegt. Alle Jahre wieder, zum vierten Advent, hören wir davon, dass die äußeren Umstände schwierig mindestens sind, aber Umstände hin oder her, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich euch, die ihr in der Gemeinschaft Christi seid, freut euch alle Zeit. Und wiederum sage ich euch, freut euch, eure Güte oder auch eure Lindigkeit, lasst allen Menschen bekannt werden. Nah ist der, dem ihr euer Leben anvertrauen könnt. Lasst euch nicht von Sorgen bestimmen. Bringt in jeder Lage das, was ihr braucht, was euch kränkt, was euch krönt, all eure Anliegen mit Beten und Bitten vor Gottes Herz. Vergesst dabei die Dankbarkeit nicht. Vergesst nicht, Glaube braucht zwar Kopf und Hand und Füße, aber er nährt sich aus der und durch die Freude, diesem Adventsgefühl. Es hat keinen anderen Grund als das Vertrauen darauf, Gott kommt auf euch zu. Für Paulus sind Glaubende Adventsmenschen. Und wir sind uns darum nicht allein und nicht allein aus uns selbst heraus die Erst- und Letztproduzenten der Freudendinge. Die beste Freude, die größte, die machen wir nicht selbst. Gelassenheit, Zufriedenheit, ekstatische Momente der Selbstvergessenheit, all das kann Freude sein. Aber das Adventsgefühl des Paulus, das geht in keinem auf, sondern umfasst sie alle. Dieses Adventsgefühl, das lässt mich nicht dauerhaft 20 Zentimeter über dem Boden gehen. Es ist der Boden selbst, auf dem wir stehen. Nicht erst, wenn das Leben und das, was ich daraus mache oder eben nicht mache, bodenlos wird. Und abermals sage ich euch, diese Freude, die kommt nicht wie ein Hochgefühl oder der Glücksmoment, wie die Augenblickslust. Glücksgefühle sind kein Dauerzustand. Dauer und Glück schließen einander vielleicht auch aus. Alles hat nämlich seine Zeit. Aber Christen leben immer im Advent. Ich fühl's nicht. So mag's einigen jetzt gehen. Es ist ja doch nicht Advent. Ich weiß. Deshalb halte ich es mit Paulus. Adventsfreude und Osterfreude sind Schwestern. Als Menschen des Glaubens leben wir von diesen Schwestern, von doppelter Freude, in der Advents- und der Osterfreude. Und abermals sage ich euch, freut euch, deshalb doppelt. Nichts hält besser. Paulus kannte seine Psalmen, er hatte tief verinnerlicht, wie sich Gott vor Augen Herz und Seele freuen und fröhlich bleiben, so legt es der betende Mensch in den Psalmen auf Gott hin als Spur und Gott zum betenden Menschen diese Spur zurück. Denn Gott sehnt sich doppelt. Er sehnt sich doppelt nach Menschen, die mit Freude und fröhlichem Herzen eintauchen in diese Beziehung
mit ihm. Die Doppelfreude des Glaubens. Nicht von ungefähr wird sie derart oft in den Schriften der Bibel genannt, erinnert, gefeiert, bedacht. Und allein um die 80 Mal wird dazu aufgefordert, zu jubilieren, zu jauchzen, zu frohlocken, zu tanzen, zu jubeln. Entscheidend ist, woher das kommt. Von tief innen. Halt, nicht ganz. Was in dir ist, das rührt daher, dass du in einem anderen bist, in einer Beziehung. Nicht einfach mit dir selbst, sondern mit Gott. So wächst die Doppelfreude aus Verbundenheit mit dem Kommenden und dem Gekommenen. Die gute Sache an Ostern ist, wie die gute Sache zu Advent und Weihnachten auch ist, dass es sich nicht um Sachen dreht, sondern um diese Verbundenheit. Freude, die von innen kommt, weil du von ihr umgeben bist, vom Kommenden, vom Lebendigen. Das klingt widersprüchlich, das geht für Paulus aber genau so auf und mutet er deshalb seine Gemeinde genau so zu. Umso mehr liegt Paulus ja an dieser Freude, von innen aufquellend, weil von außen umgeben. Diese Freude, die macht sich dann nicht noch mal etwas aus Gefängnismauern. Es war ein Treffen in Prag. Der Mann, der Synodale, mit dem ich ins Gespräch gekommen war, Anfang 60, er gehörte zu den böhmischen Brüdern und wir redeten über Glauben und Freiheit in schwierigen Zeiten, über Kirche, über Ökumene. Er erzählt mir, dass sein Vater auch schon Pastor war, dass er damals inhaftiert wurde in der CSSR 1969. Der Grund, er hatte zu einer Jugendfreizeit eingeladen, zu einer kirchlichen. Und er teilte die Zelle mit einem katholischen Priester. Der Vater hat nach dieser Haft nicht oft von ihr erzählt, von den schwierigen Erfahrungen, darüber hat er sich ausgeschwiegen. Aber eins habe er seinem Sohn mehr als einmal erzählt, wie er nämlich in Haft mit dem katholischen Priester gemeinsam Abendmahl gefeiert hatte. Der eine kannte die Einsetzungsworte auswendig, der andere wusste auch den geringsten Tropfen Wein zu organisieren. Geteilte, doppelte Freude am kargen Tisch des Abendmahls in Haft. Und du kannst in Freude schwimmen wie einst in einem Meer aus Tränen. Was wird das erst sein, wenn das Festmahl Gottes uns empfängt mit köstlichen Speisen, mit herrlichem Wein, wenn der Trauerschleier zerreißt und die Leichentücher über den Völkern, die angegriffen werden, nicht mehr gebraucht werden, weil sie Jesus schon abgelegt hat, diese Leichentücher. Wenn der Tod auf immer verlacht wird, wenn nur noch Tränen jedes Lebenden verbunden sind mit Freude. Wenn kein Leid vergessen, aber jedes Leiden verbunden und verheilt sein wird. Was wird das sein, wenn wir sagen können, wir haben auf eine Rettung gesetzt und sie gehabt? Was wird das sein? Nicht umsonst, nicht vergebens, haben wir gehofft. Danket dem Herrn. Freude hinter Gitterstäben, die dir zum Lachen werden kann. Zum Lachen gegen Verbiesterungen, gegen die Umstände. Achte darauf, dass die Umstände dich nicht leben, sondern du die Doppelfreude lebst, die dir zur Freundlichkeit werden kann. Zur Freundlichkeit und Höflichkeit mit Haltung, trotz Stacheldraht. ein roter Lippenstift, Hände geformt zu einem Herzen, Augen, die sich partout nicht verschatten lassen wollten von drangsalierenden Momenten. Das, auch das, ist Freude der belarussischen Opposition gewesen in Gestalt von auch Frau Kolesnikova, der Inbegriff dessen, was Paulus meinte mit »Lasst eure Güte allen kund wehren«. Spart die Güte nicht auf, eure Güte zeigt sie. Für Maria Kolesnikova war das Überlebenspraxis. Es heißt, Freude richtet sich im schönsten Falle nach außen, nach oben, nicht nach innen. Freude, die von sich selbst absehen kann, das heißt nicht, sich selbst zu verleugnen, sondern bedeutet, der selbst erlebten Bitterkeit nicht mehr Macht zu geben als unbedingt nötig. Vollkommene Freude, die verschenkt sich, die sucht auch keine Rückzahlung, kein großes Dankeschön. Sie sehnt sich einfach danach, Freude auszulösen. In einem Stadttheater, gar nicht weit weg von hier in Braunschweig, da lädt eine Köchin nach ihrer Flucht zu einem großen Mahl ein. Babette lädt zum Dinner. Geflüchtet, wie sie ist, hat sie nicht mehr als einen Lotteriegewinn. Oh, kleines Wunder. Und diesen ganzen Gewinn setzt Babette ein für einmal, für Menschen, die noch niemals je erlebt haben, dass der Tisch so für sie gedeckt wird. Einmal für alle bitte. Die Freude nicht aufsparen. Nicht in ökonomisch sinnvolle Portionchen teilen. Das ist Babettes Fest. Und plötzlich bist du mittendrin und ahnst und schmeckst, so war's. Und so wird es sein, wenn die Ewige selbst dir den Tisch deckt, den Tisch des Lebens, dir nahe kommt. Doppelt schön. Welche Sorge will da noch mithalten? Und die Gemeinde in Philippi, die hält jetzt die Luft an. Was kann jetzt noch kommen? Was will uns Paulus jetzt noch sagen? Und Paulus sagt, und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft ermessen kann, bewahre euch Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen.